Was bedeutet in diesen Zeiten ungebrochen solidarisch? Das Motto des diesjährigen 1. Mai. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach in seiner Regierungserklärung zum russischen Überfall auf die Ukraine im Februar letzten Jahres von einer Zeitenwende, nach der es nicht mehr so sein wird, wie es vorher war. Und in der Tat haben wir seit mittlerweile 14 Monaten einen Krieg in Europa mit Abertausenden von Toten auf den Schlachtfeldern und in der ukrainischen Zivilbevölkerung. Eine Zivilbevölkerung, die den ganzen Winter über damit konfrontiert war, dass Russland durch die gezielte Zerstörung der Infrastruktur versucht hat, ihren Willen und ihre Moral zu brechen. Vergeblich, wie wir wissen. Auch aufgrund von aus Deutschland gelieferter Waffensysteme. Kolleginnen und Kollegen, ich sage es sehr deutlich, es war und es ist nach meiner Meinung richtig, dass wir nicht nur die ukrainischen Flüchtlinge bei uns aufnehmen und unterstützen, sondern auch ungebrochen solidarisch das ukrainische Volk in seinem Recht auf Selbstverteidigung unterstützen, und zwar auch mit Waffen, Kolleginnen und Kollegen. Denn auch, natürlich wissen wir das alle, denn auch wenn es einen Frieden letztendlich nur mit Friedensverhandlungen geben kann, fürchte ich, wird Wladimir Putin erst dann zu diesen Verhandlungen bereit sein, wenn er einsehen muss, dass er die Ukraine nicht militärisch erobern und unterwerfen kann. In unserem Alltagsleben, seit 14 Monaten, kommt der Krieg bislang wesentlich in Form dramatisch gestiegener Energie- und Lebensmittelpreise an. Mit Inflationsraten, wie sie zumindest die Jüngeren unter uns noch niemals erlebt haben. In dieser Situation haben die Entlastungspakete der Regierungskoalition nach anfänglichen Irrungen und Wirrungen, da ging ja einiges durcheinander, dann doch einiges bewirkt, auch weil wir als Gewerkschaften einen massiven Druck gemacht haben. Eine Energiepreispauschale, ich will es mal zusammenfassen, eine Energiepreispauschale für Beschäftigte und Azubis wurde ausbezahlt. Die Gaspreisbremse ist da und wirkt. Die Strompreisbremse ist da und wirkt. Das Wohngeld, ganz wichtig, wurde aufgestockt und erreicht jetzt 2 Millionen Haushalte. Das sind mehr als 3-mal so viel wie vorher. Das Kindergeld wurde erhöht. Das ist alles nichts, nicht nichts. Aber allerdings sind diese Maßnahmen nicht ungebrochen solidarisch. Hat auch die FDP erfolgreich dafür gesorgt, dass auch alle Wohlhabenden, Reichen und Superreichen, die es nicht gebraucht hätten, mit Steuergeld entlastet werden. Den Löwenanteil aber, Kolleginnen und Kollegen, zur Stabilisierung von Einkommen und Kaufkraft haben wir, die Gewerkschaften, über alle Branchen hinweg mit unseren Tarifauseinandersetzungen und unseren Tarifabschlüssen geleistet. Wir alle haben uns nicht kirre machen lassen. Wir haben uns alle nicht kirre machen lassen von den ökonomisch unsinnigen Warnungen vor einer Lohnpreisspirale, die auch tatsächlich nicht eingetreten ist. Wir haben uns nicht kirre machen lassen von den Warnungen vor Unternehmensschließungen aufgrund zu hoher Tarifabschlüsse, was auch nicht eingetreten ist. Nein, wir haben unseren Job gut gemacht. Und zwar gut für uns, gut für die Volkswirtschaft und gut für das Land. Und wenn nun Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger wegen der erfolgreichen und richtigen zeitgleichen Warnstreiks von EVG und Verdi, also bei der Bahn und an den Flughäfen, meint ein solches, wie es so schön heißt, Lahmlegen des Landes, wäre durch das Streikrecht nicht gedeckt, dann legt er die Axt an das Grundgesetz, Kolleginnen und Kollegen. Dulger fordert allen Ernstes gesetzliche Regeln zur Verhältnismäßigkeit, um, so wörtlich, Grenzüberschreitungen der Tarifpolitik zu verhindern. Wir sagen dazu heute sehr deutlich, Kolleginnen und Kollegen, Hände weg vom Streikrecht, denn wenn Recht zu Unrecht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Zeitenwende, die der Bundeskanzler angesprochen hat, richtig verstehen wollen, dann müssen wir allerdings jenseits der unmittelbaren Frage von Krieg und Frieden etwas tiefer schauen. Was denn vorher war, in den gut 30 Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des ehemals real existierenden Sozialismus. Damals, Anfang der 90er, in den letzten 30 Jahren. Und wir erinnern uns alle nur zu gut, der Kapitalismus hatte gesiegt und er genoss das in vollen Zügen. Nicht nur Osteuropa wurde zu einem neuen Wunderland der Billiglöhne und der Superprofite. Nein, in einer Art ökonomischen Neokolonialismus hat das Kapital die ganze Welt nur noch als eine Mischung aus billigen Rohstofflieferanten, verlängerten Werkbänken zu Billiglöhnen und Abnehmer für unsere Industrieprodukte betrachtet. Ein Beispiel wie im Brennglas. In diesem Jahr ist ein sehr brutales und makabres Zehnjähriges. Vor 10 Jahren, Kolleginnen und Kollegen, brach das Rana Plaza-Gebäude in Dhaka in Bangladesch in sich zusammen und begrub Tausende von Textilarbeiterinnen unter sich, die dort unter katastrophalen Bedingungen gearbeitet hatten. Alleine 1.132 fanden den Tod, unmittelbar. 2.500 wurden grauenhaft verletzt und verstümmelt. Sie hatten dort in dem Rana Plaza für Textilunternehmen gearbeitet, die wir alle kennen, für H&M, Zara, Hugo Boss, Kick, Chibo, Adidas, Lidl, C&A, Tom Taylor, überall da, wo wir einkaufen. Danach, nach diesem katastrophalen Zusammenbruch des Gebäudes, sollte sich alles ändern. Es ging ein Aufschrei durch die Medien und durch die Gesellschaften. Das dürfe nie wieder passieren. Aber Kolleginnen und Kollegen, noch heute, unabhängige Nichtregierungsorganisationen haben das immer untersucht, noch heute gelten die meisten verbesserten Regelungen in den Textilfabriken in Bangladesch genau für den einen Tag der Prüfung durch die Behörden. Und noch heute, Kolleginnen und Kollegen, gehen nur 0,6% des Verkaufspreises eines T-Shirts an die Arbeiterin, die es genäht hat. Denn der Lockruf, das wissen wir mittlerweile, der Lockruf des Profits ist stärker als jede Moral und als jedes freiwillige Abkommen. Und darum, Kolleginnen und Kollegen, Zeitenwende muss heißen, dass das so nicht weitergehen darf, dass das so nicht bleiben darf, Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen sehr konkret, und das ist in der Debatte, ein europäisches Lieferkettengesetz, das alle Unternehmen in der Europäischen Union dazu verpflichtet, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wo auch immer in der Welt, dafür zu sorgen, dass Menschenrechte und Umweltschutz eingehalten werden und vor allen Dingen, dass die Unternehmen bei Verstößen auch haftbar gemacht werden und zahlen müssen, Kolleginnen und Kollegen. Globalisierung darf nicht länger neokoloniale Ausbeutung bedeuten. Und bei uns, vor der Zeitenwende? Ich habe 1993 als politischer Sekretär bei der IG Metall angefangen und Gewerkschaftsarbeit von Anfang an in den 90er Jahren als Abwehr- und Verteidigungsarbeit erlebt. Abwehr von Verlagerungen, Verteidigung von Tariflöhnen, von Tarifbindung insgesamt. Die Begriffe, ihr erinnert euch, heute ist das selbstverständlich, die Begriffe Standortsicherung und Beschäftigungssicherung wurden für Jahrzehnte zu unseren zentralen Kampfbegriffen. Leiharbeit und Werkverträge, prekäre Arbeitsbedingungen insgesamt nahmen ein Ausmaß an, das wir bis dahin nicht kannten. Führende Politiker der FDP redeten mit Blick auf Gewerkschaften und Tarifverträge damals öffentlich davon, dass man die Frösche nicht fragen dürfe, wenn man den Sumpf trockenlegen will. Im Ergebnis arbeiten heute in Deutschland nur noch 52% aller Kolleginnen und Kollegen mit Tarifbindung. in gerade einmal 25% der Betriebe. Wir haben noch 25% tarifgebundene Betriebe. Ohne Tarif verdienen Menschen, das ist alles untersucht und festgestellt, im Schnitt 20% weniger Geld, haben weniger Einkommen. Dafür aber deutlich längere Arbeitszeiten. Das ist nicht nur unsozial, sondern es verursacht der Gesellschaft und dem Gemeinwesen auch einen ungeheuren Schaden. Nämlich 30 Milliarden Euro weniger Sozialversicherungseinnahmen, 18 Milliarden Euro weniger Einkommenssteuer und 42 Milliarden weniger Einkommen und Kaufkraft. Und Kolleginnen und Kollegen, wir hatten massive Angriffe auf die Mitbestimmung. Führende Arbeitgebervertreter wollten damals das Betriebsverfassungsgesetz öffentlich formuliert ins Feuer werfen. Große Anwaltskanzleien spezialisierten sich darauf, Betriebsratsgründungen zu verhindern und haben damit geworben bei Arbeitgebern. Betriebsratsbashing wurde ein anerkanntes Führungsinstrument von Managern. Und warum? Weil alle Untersuchungen belegen, dass es in mitbestimmten Unternehmen mehr Investitionen gibt, mehr Ausbildungsplätze, mehr Beschäftigungssicherung, bei mehr ökologischer Nachhaltigkeit und weniger antidemokratischen Einstellungen der Beschäftigten. Aber heute, ich habe das dreimal nachgelesen, heute haben nur noch 8% aller Betriebe, die es in Deutschland gibt, 8% einen Betriebsrat. Allerdings sind das in der Regel große Betriebe, sodass noch 39% der Beschäftigten im Westen und 34% der Beschäftigten im Osten einen Betriebsrat haben. Und nimmt man die öffentlichen Betriebe mit Personalräten dazu, kommt man doch noch auf 44% aller Beschäftigten in Deutschland mit Betriebsrat. Aber es ist mittlerweile deutlich weniger als die Hälfte. Auch das, Kolleginnen und Kollegen, kann so nicht weitergehen. Auch hier brauchen wir eine Zeitenwende. Wir brauchen mehr Mitbestimmung in den Betrieben, insbesondere bei den Investitionen in die ökologische Transformation. Und wir brauchen mehr Tarifbindung. Wir brauchen die Verhinderung von Tarifflucht und ein Tariftreuegesetz bei öffentlicher Auftragsvergabe. In diesen Punkten, das sage ich aber auch ganz offen, ist unser Arbeitsminister Hubertus Heil durchaus auf dem richtigen Weg und hat auch unsere Unterstützung. Kolleginnen und Kollegen, erinnert ihr euch noch in unserer schnelllebigen Zeit an die Corona-Pandemie? Wir haben das Gefühl, es ist alles vorbei. An die Pandemie, in der wir so schmerzlich gemeinsam gemerkt haben, wie verletzlich wir als ganze Gesellschaft sind und was wirklich systemrelevante Tätigkeiten sind. Vor 3 Jahren haben etliche von uns abends auf dem Balkon oder am offenen Fenster für die Ärztinnen und Ärzte geklatscht und für die Krankenschwestern und die Krankenpfleger, die sich in den Intensivstationen der Krankenhäuser buchstäblich aufgeopfert haben. Vielmehr ist seither allerdings nicht passiert. Und auch hier lohnt ein Blick in die Zeit vor der Zeitenwende. Der Anteil der privaten, also profitorientierten Krankenhäuser, ist von 15,5% 1992 auf 38,8% 2021 gestiegen. Hat sich also mehr als verdoppelt, weil Gesundheit, wie auch alles andere im Leben, in diesen letzten 30 Jahren zur Ware geworden ist, mit der man Geld verdienen kann. Und die stationäre Altenpflege, ich weiß nicht, ob ihr das mal verfolgt habt. Die stationäre Altenpflege, also die Altenheime, sind zum beliebten Ziel internationaler Investmentfonds geworden, weil dort mit den allereinfachsten betriebswirtschaftlichen Mitteln eine stabile Gewinnmarge von mindestens 5% erreicht werden kann. Und diese Mittel heißen einfach niedrige Löhne, schlechte Ausstattung und immer weniger Personal für immer mehr zu Pflegende. Heute fehlen in diesem Bereich bereits 115.000 Beschäftigte. Gleichzeitig aber würden 300.000 ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger in ihren Ursprungsberuf zurückkehren bei besserer Bezahlung und bei besseren Bedingungen. Dann aber klappt das nicht mehr mit der stabilen Gewinnmarge, weil auch Altenpflege verdammt nochmal keine Ware ist, sondern ein Grundbedürfnis von Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben. Und noch zwei Zahlen aus dem öffentlichen Dienst. Wir als Metallerinnen und Metaller und Industriebeschäftigte schimpfen ja gerne so ein bisschen über den öffentlichen Dienst. Aber Kolleginnen und Kollegen, der Personalbestand im öffentlichen Dienst ist alleine von 1991 bis 2008 um 33%, um ein Drittel gesunken. Privatisieren, 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 alles was öffentlich ist, faul und scheiße. Seit 2008 nur minimal wieder angestiegen und der Anstieg ist mit Befristung vollzogen worden. Wir haben heute im öffentlichen Dienst eine Befristungsquote von 15,3%. 500.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten im öffentlichen Dienst unter dem Damoklesschwert der Befristung. Und ich sage, wenn es eine Lehre aus der Corona-Pandemie gibt, dann die, dass alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht länger der Profitmacherei unterworfen werden. Kolleginnen und Kollegen, denn weil der Mensch ein Mensch ist, darf er nicht zur Ware verkommen. Das muss Zeitenwende sein. Das ist ungebrochene Solidarität. Ich komme zum Wetter. Ich will natürlich heißen zum Klimawandel. Als Jahrgang 1958 gehöre ich zu einer Generation, deren Leben vom fossilen Verbrennungsmotor strukturiert ist. Vom ersten Mofa mit 14 bis, wie in meinem Fall, der letzte Dienst-Mercedes mit 64. Und gerade in dieser Region haben über Generationen hinweg Metallerinnen und Metaller dafür gearbeitet und gekämpft, ich kann mich an viele Kämpfe erinnern, dass genau hier die besten Autos der Welt gebaut werden und genau hier die besten Verbrennungsmotoren in dieser Region der Welt gebaut werden. Aber jetzt, so bitter und brutal das auch bei jedem Einzelnen von uns ankommt, jetzt müssen wir raus aus der fossilen Verbrennung. Und wir müssen runter mit unserem Naturverbrauch. Und wir alle wissen das. Und wieder wird es gehen um Beschäftigungssicherung und Standortsicherung. Durch alternative Antriebe, durch andere Produkte und durch Arbeitszeitverkürzung, wie sie die Kolleginnen und Kollegen im Stahlbereich im Herbst angehen wollen. Und weil das so ist, hat Jörg Hofmann vor fast 4 Jahren, das ist fast 4 Jahre her, bei der großen Berliner Fair-Wandel-Kundgebung der IG Metall damals sehr selbstbewusst formuliert, dass wir die Treiber der Transformation sein wollen und nicht die Getriebenen. Aber jetzt, 4 Jahre später, kommen, wie es Robert Habeck treffend und richtig formuliert hat, die Veränderung und die Anforderungen der Veränderung scheiße konkret in unserem Leben an. Verbrenner aus. Neue Heizungen nur noch mit einem mindestens 65% Anteil nicht fossiler Energieträger. Und da wird noch viel mehr kommen, vielleicht sogar ein Tempolimit. Und plötzlich, wenn wir ehrlich sind, sind wir alle so ein kleines bisschen FDP. Ständig sitzt ein Volker Wissing, so ein kleiner hier ungefragt auf der Schulter und plappert uns immer ins Ohr. Technologieoffenheit, keine Verbote, weniger Staat, freie Fahrt für freie Bürger und überhaupt, wer soll das alles bezahlen? Alleine die ökologische Erneuerung der Heizungen wird uns in den nächsten 10 Jahren 9 Milliarden jährlich kosten. Wo soll das Geld herkommen? Ich hätte da einen Vorschlag. Und weil meine Frau und ich mittlerweile im wunderschönen Hamburg leben, sage ich es einfach mal mit einem Beispiel aus Hamburg. Es ist nur ein Beispiel. Klaus-Michael Kühne, seines Zeichens Mehrheitsgesellschafter der Spedition Kühne und Nagel. Kennen wir alle. Hat vor einem Jahr in Hamburg bekannt gegeben, dass er 2021 mal eben um 1 Milliarde reicher geworden ist. Und warum? Weil im Jahr 2021 wegen der Corona-bedingten teilweisen Sperrungen chinesischer Frachthäfen die Frachtraten für Container in diesem Jahr in astronomische Höhe geschossen sind. Und die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, an der Herr Kühne sehr viele Anteile hält, einen Rekordgewinn, der wurde verneunfacht, von fast 10 Milliarden Euro eingefahren hat. So wird man mal eben um 1 Milliarde reicher. Immerhin, Kolleginnen und Kollegen, hat er es gemerkt, denn er hatte zu dem Zeitpunkt ja schon über 30 Milliarden, da kann eine das schon mal ein bisschen durchflutschen. Damit übrigens, es ist imposant, wenn man die wirklich mal sieht auf der Elbe, fast 400 Meter lange Containerriesen mit einer Kapazität von 20.000 Containern überhaupt die Elbe befahren können, muss diese regelmäßig vertieft werden. Sehr umstritten in Hamburg. Allein die letzte Elbvertiefung hat 850 Millionen Euro gekostet. Den Löwenanteil davon hat der Bund, wie es so schön heißt, bezahlt. Also wir, die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Herr Kühne übrigens eher weniger, denn der hat seinen Wohnsitz in der Schweiz, wo auch der Unternehmenssitz ist von Kühne und Nagel. Von Herrn Kühne ist der schöne Satz überliefert. Er hätte nichts dagegen, Steuern zu zahlen. Er möchte aber doch schon gerne selbst entscheiden, was dann mit diesem Geld passiert. Leute, hat euch schon mal jemand gefragt, wofür ihr bereit wärt, eure Steuern zu zahlen? Nein, das wird einfach abgezogen. Aber weil Herr Kühne nun eben auch Kunstliebhaber und Mäzen ist, hat er angeboten, den wohlhabenden Hamburgerinnen und Hamburgern ein neues Opernhaus zu schenken. Das alte ist ein wenig in die Jahre gekommen. Aber nur, wenn das neue Opernhaus in der Hafen City von Herrn René Benko gebaut wird und das alte im Zentrum der Stadt abgerissen wird und dort für den Herrn René Benko ein Immobilienprojekt genehmigt wird. Wir erinnern uns, eben jener René Benko von Galeria Karstadt Kaufhof, der vor kurzem noch 500 Millionen öffentliche Gelder, unsere Steuergelder, als Zuschuss bekommen hat, um die Häuser zu sichern, und Zuschüsse, die mit der Insolvenz von Galeria als nachrangige Forderung natürlich weg sind. Genauso wie die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen. So machen das Milliardäre unter sich. Und Stichwort Milliardäre. Man kann ganz einfach googeln. Macht das mal. Versüßt einem das Wochenende. Dass es in Deutschland aktuell 188 Milliardäre gibt. Wenn man nur das Vermögen der Top 27, die auf die erste Seite draufpassen, wenn man nur die Top 27 zusammenzählt, kommt man auf 370 Milliarden Euro. Und jetzt kommt mein Vorschlag. Wenn wir dieses Vermögen mit einer kleinen Transformationssteuer nicht komplett enteignen, nein, mit einer kleinen Transformationssteuer von 3% jährlich belegen würden, der Kühne merkt es vielleicht, aber viele andere würden es vielleicht gar nicht merken. Dann hätten wir den Austausch all unserer privaten Heizungen locker finanziert und niemand müsste mehr Hunger leiden. Und es bleiben ja noch, Kolleginnen und Kollegen, es bleiben ja noch 161 weitere Milliardäre, da habe ich noch gar nicht gezählt, und über 1,6 Millionen Vermögensmillionäre in Deutschland. Wenn wir die auch mit einer klitzekleinen Transformationssteuer belegen, dann hätten wir genug Geld für Kindergärten, Krankenhäuser und Altenheime. Will heißen, mit anderen Worten, wir können uns in der Zeitenwende der ökologischen Transformation die permanente Plünderung des Gemeinwesens durch die Reichen und Superreichen einfach nicht mehr leisten, Kolleginnen und Kollegen. Und abschließend, der Kampfruf der französischen Revolutionsarmee 1792 lautete: Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Das sage ich als durch und durch friedfertiger Mensch im Jahr 2023 natürlich nicht so. Aber ungebrochene Solidarität mit den Hütten und unbedingte Besteuerung der Paläste, Kolleginnen und Kollegen, so viel darf es dann schon sein im Jahr 2023. Denn dann und nur dann, das ist das Entscheidende, nur dann bringen wir unser Land und seine Menschen sozial, ökologisch und gerecht durch alle anstehenden Zeitenwenden. Vielen Dank für eure Geduld.